Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Es sind schwierige Zeiten für die Wissenschaft in den USA. US-Präsident Trump spart bei der Krebsforschung.
Cancer research itself is under threat in the United States, with the Trump administration continuing to slash millions of dollars in vital funding.
Bei den Universitäten.
The White House is pressuring a dozen elite universities to align with President Trump's political agenda or risk losing funding.
Bei der Wissenschaft allgemein.
Since April, more than 1,600 grants have been cut by the National Science Foundation to comply with executive orders.
Und dann hat Trump auch noch die Mitglieder des National Science Board im Frühsommer entlassen. Das ist das wichtigste Beratergremium in Sachen Wissenschaft in den USA.
Board members who oversaw the National Science Foundation got an email Friday from President Trump saying they had been terminated effective immediately.
Leonid, es tönt wie ein Feldzug gegen die Wissenschaft. Ist es auch einer?
Ja, ich glaube, man kann sagen, so radikal ist noch nie ein amerikanischer Präsident gegen die Wissenschaft und die Universitäten vorgegangen. Mhm. Und bisher haben die Amerikaner seit dem Zweiten Weltkrieg sehr stark auf die Wissenschaft gesetzt, die Wissenschaft auch stark gefördert von der Regierung aus. Und jetzt warnen viele Wissenschaftler, es kann wirklich schlimm kommen, wenn die Kürzungen für Forschung weiter so durchgesetzt werden.
Die Trump-Regierung greift die Forschung fundamental an. Was für die USA dabei auf dem Spiel steht, das erklärt uns der Wissenschaftsredaktor Leonid Lever-Ariosa. Ich bin David Vogel. Leonid, du sagst, es sei wirklich schlimm, aber wie begründet denn die US-Regierung ihre Schritte?
Naja, also indirekt wird dieser Feldzug gegen die Wissenschaft politisch begründet, nämlich damit, dass an den Universitäten so etwas wie ein Nest für den Wokismus entstanden ist. Der Vizepräsident J.D. Vance hat auch einmal in einer Rede gesagt, die Professoren sind der Feind. Und auch der Wissenschaftsberater von Trump, Michael Kratzius, hat mal angedeutet, dass er der Meinung ist, diese Mittel seien vielleicht woanders besser eingesetzt als an den Unis.
Wir wollen ja heute aber nicht über die Argumente der US-Regierung sprechen, sondern wirklich über die Folgen davon. Deswegen kannst du uns sagen, wie umfassend denn die Kürzungen sind? Also wer leidet darunter?
Also man muss ja sagen, diese Bundesgelder sind, wie gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg ein Hauptteil der Forschungsförderung in den USA. Letztes Jahr, im Jahr 2025, hat Trump ungefähr 3 Milliarden gekürzt. Mhm. Dann hat der Kongress aber doch die Finanzierung stabil gehalten. Die Gelder sind aber trotzdem nicht in vollem Ausmaß geflossen, weil die Regierung über die Behörden einfach die Auszahlungen verhindert oder verlangsamt hat. Mhm. Und dann sind auch weniger Forschungsprojekte gefördert, als vorgesehen war.
Jetzt aus Laiensicht für mich, ich kenne diese berühmten Universitäten, wie zum Beispiel die MIT oder Harvard, die kenne ich natürlich nur aus der Ferne. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe, hört man immer, die sind sehr gut finanziell aufgestellt. Also wie drastisch ist das jetzt, wenn jetzt plötzlich die Regierung kürzt?
Ja, für diese Universitäten sind Bundesgelder wirklich ein Großteil der Finanzierung. Das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg so geworden. Vor dem Krieg waren die Universitäten in den USA vor allem auf Privatfinanzierung durch Stiftungen angewiesen. Und dann im Krieg hat Präsident Roosevelt gemerkt, dass die Wissenschaft für den Sieg der Amerikaner im Krieg entscheidend gewesen war. Ja. Sie hatte unter anderem Technologien wie den Radar ermöglicht, aber auch die industrielle Herstellung von Penicillin.
Und die Atombombe.
Und die Atombombe natürlich. Die Atombombe, die am Ende, ja, wie wir wissen, auch mitentscheidend war, die hätten die USA ohne diese Finanzierung durch die Bundesregierung gar nicht entwickeln können.
Und die Unis waren entscheidend für diese Schritte. Das willst du damit sagen?
Das ist so, weil der Wissenschaftsberater von Roosevelt damals, er hieß Vannevar Bush, Und er hat schon während des Kriegs dafür plädiert, dass diese Forschung von den Universitäten vorangetrieben wird. Er war immer der Auffassung, dass diese Forschung an Universitäten am besten aufgehoben sei. Dort waren die besten Köpfe und dort konnten die Leute auch wirklich originell denken, ohne unmittelbaren wirtschaftlichen Druck. Und dann hat Roosevelt gegen Ende des Krieges eben Vannevar Bush damit beauftragt, eine Art Strategie auszuarbeiten, um die Forschungsfinanzierung durch die Bundesregierung langfristig aufzustellen. Und daraus ist ein Bericht entstanden, der bis heute als quasi der Grundstein für die heutige Forschungsfinanzierung in den USA gilt. Und da hat Vannevar Bush argumentiert, okay, wir müssen Forschung an den Unis mit dieser Idee Grundlagenforschung, die nur von Neugier getrieben wird, weil eben diese Forschung seiner Meinung nach die besten und die weitreichendsten Entdeckungen ermöglichen würde.
Und das hat funktioniert?
Das hat prächtig funktioniert. In den ersten Jahren nach dem Krieg hat die Bundesfinanzierung von Forschung und Entwicklung in den USA massiv zugenommen. Bis in den 60er Jahren hatte dann der Anteil der Regierung an der Finanzierung von Forschung und Entwicklung etwa 2/3 erreicht. Und es gab noch den Wettlauf zum Mond mit der Sowjetunion. Das wurde alles eben durch Forschung an Universitäten ermöglicht. Aber es gibt auch einen Indikator, der ganz klar dafür spricht, dass sie erfolgreich war, nämlich die Anzahl Nobelpreisträger. Bis zum Zweiten Weltkrieg hatten die Amerikaner nur 17 Nobelpreisträger, Deutschland hatte 39 zum Beispiel. Und seit dem Zweiten Weltkrieg sind 365 Nobelpreise in Physik, Chemie, Medizin und Wirtschaftswissenschaften an Forscher und Forscherinnen in den USA gegangen. Das zeigt dir, wie wichtig diese Finanzierung der Universitäten gewesen ist. Und inzwischen ist Europa und der ganze Rest der Welt komplett abgehängt.
Und könnte sich das jetzt ändern? Also wenn jetzt, siehst du da wirklich einen Zusammenhang, wenn jetzt die Trump-Regierung Geld kürzt?
Das fürchten viele. Natürlich wird man das nicht sofort sehen. Aber die Unsicherheit ist da, die Angst ist da. Wir hatten jetzt gerade die Wochen den Fall des Chemie-Nobelpreisträgers von 2025, Omar Yagi, das ist ein palästinensisch geborener Chemiker. Der hatte eine Professur an der University of California, Berkeley, und hat jetzt angekündigt, dass er nach China wechselt, an die Tsinghua-Universität in Peking.
Das ist aber kein Zufall jetzt. Oder ist das ein Zufall, dass er nach China geht?
Viele interpretieren das als ein Zeichen. Die Chinesen investieren seit Jahrzehnten sehr stark in Wissenschaft. Dieses Jahr hat ein Bericht der OECD gezeigt, dass China inzwischen auch die USA überholt haben in Sachen Ausgaben für Forschung und Entwicklung, wenn man das kaufkraftbereinigt misst. Das ist etwas, was sich schon seit Jahrzehnten abzeichnete. China hat ihre Ausgaben stetig erhöht, während die USA sie auch erhöht hat, aber weniger schnell. Ja, jetzt ist das eingetreten. Die Chinesen handeln da strategisch. Insofern ist das keine große Überraschung, dass so ein prominenter Forscher sich für China entscheidet.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Vaudoise begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Also Leonid, wir haben jetzt über quasi China gesprochen, das jetzt quasi in die Bresche springt und sehr große Ambitionen hat. Ich würde gerne nochmals zurückgehen in die USA. Wir haben ja dort eine große Tradition, dass nicht nur der Staat Geld gibt an die Hochschulen, sondern auch private Unternehmen. Das ist ja bekannt, auch große Stipendien, die vergeben werden von den Unternehmen. Was verändert sich jetzt in diesem Verhältnis zwischen Staat und Unternehmen an den berühmten Universitäten?
Ja, der Großteil, im Moment sind das circa 3/4 der Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung in den USA, werden von Unternehmen getätigt. Das heißt nicht, dass all dieses Geld an Unis geht. Die Unternehmen machen auch in-house Forschung und Entwicklung. Aber das Problem ist, dass es ist okay und es ist auch gut, es ist zu begrüßen, wenn Unternehmen immer mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Das Problem ist, wenn sich der Staat dann deswegen aus der Finanzierung zurückzieht.
Warum?
Weil Unternehmen häufig nur Forschung fördern oder in Forschung investieren, die sehr nah an der Anwendung ist. Das heißt, Unternehmen investieren mit einem Zeithorizont von vielleicht ein paar Jahren, wenn sie absehen können, dass aus dieser Forschung ein Produkt oder eine Dienstleistung entstehen kann, die sie verkaufen können. Das heißt, Grundlagenforschung, diese Art von Blue-Sky-Forschung, die sehr risikoreich ist, wo man eben sich nicht sicher sein kann, dass es irgendwie Ergebnisse haben wird, das fördern Unternehmen in der Regel nicht.
Ja, also die Unternehmen sind eigentlich nicht so risikofreudig, wenn es um das Was, um den Inhalt der Forschung geht. Sie sind risikofreudig vielleicht im Betrag und in der Investitionssumme, aber sie wissen schon ganz genau, dass irgendwann mal da etwas herauskommt. Hingegen der Staat, der finanziert irgendetwas.
Genau, und dieses Irgendetwas, diese Grundlagenforschung, die der Staat finanziert, ist die Basis für alles andere.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo es wirklich mal aufgegangen ist, dass man irgendetwas geforscht hat und dann ist wirklich etwas herausgekommen?
Ja, ein gutes Beispiel ist der Laser. Der ist in den 60er Jahren entdeckt oder erfunden worden aus ganz grundlegender physikalischer Forschung, wo man nicht nach einem Produkt gesucht hat, sondern einfach aus Neugier hat man in der Quantenphysik geforscht und bei Halbleiter, bei Materialien geforscht. Wie kann man ein Material dazu bringen, Licht verstärkt zu emittieren, auszusenden? Und da hatte man überhaupt keine Anwendung in Sicht. Und viele haben sich am Anfang lustig gemacht, haben gesagt, der Laser sei eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Und wenn man heute zurückblickt, dann kann man sich vergegenwärtigen, wie viele Technologien, die wir heute haben, von Lasern abhängig sind. Ja. Ich meine, das ganze Glasfaser-Kabel-Internet basiert auf Lasern. GPS basiert auf Laser. Und wenn wir dann ins Kleine schauen, diese Scanner, die wir in Supermärkten haben, auch da brauchen wir Laser. Also Laser sind wirklich so ziemlich überall in der digitalen Ökonomie, die wir heute haben.
Und ohne Grundlagenforschung hätten wir das jetzt nicht.
Ohne Grundlagenforschung hätten wir das nicht.
Was ich mich jetzt frage ist, du hast vorher erwähnt, ganz am Anfang unseres Gesprächs, warum die US-Regierung das macht. Aber wenn du jetzt gerade dieses Beispiel mit den Lasern bringst, dann muss ich wirklich fragen, also ist es denn der US-Regierung wirklich nicht bewusst und klar, wie viel Schaden sie ihrer eigenen Wissenschaftsnation anfügen?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, einerseits überwiegen im Moment die politischen Prioritäten und politischen Ziele der Regierung. Und es ist ganz klar, wie gesagt, von dieser Aussage von J.D. Vance, dass die Universitäten als der Feind angesehen werden, aus ideologischen Gründen. Es ist vielleicht auch möglich, dass die Regierung denkt, es gibt eine bessere Form der Forschungsfinanzierung, die mehr dem Modell des Silicon Valleys angelehnt ist, wo kleine Startups ganz verrückte Ideen ganz schnell mit ganz viel Geld ausprobieren und dann versuchen, ganz, ganz schnell daraus Produkte zu machen. Aber wie gesagt, das bisherige Modell hat sehr gut funktioniert und dieses Modell so schnell durch ein neues zu ersetzen, das ist etwas, was sonst keine andere Regierung bisher gemacht hat. Normalerweise würde man da schrittweise vorgehen, man würde probieren, ob sich alternative Forschungsfinanzierungsmodelle bewähren, man würde sie testen, aber so komplett umzustellen, von den Universitäten in andere Institutionen das Geld umzuleiten. Das ist das, was viele kritisieren. Viele sagen, es ist ein sehr riskantes Experiment, das die Zukunft der USA als technologische globale Macht aufs Spiel setzt.
Und wie nachhaltig? Also 2028 ist Trump nicht mehr Präsident, tritt er ab. Gehen wir mal davon aus, es gibt einen Wechsel. Wie groß ist der Schaden, der jetzt angerichtet wird in der Wissenschaft?
Den Schaden würde man wahrscheinlich erst viel später sehen. Ich glaube, viele der Maßnahmen der Regierung zielen auch auf eine Art Abschottung ab. Und wenn man internationale Kooperation in der Wissenschaft heutzutage dermaßen reduziert, kann das auch sehr schnell Auswirkungen haben. Viel Forschung ist nur in internationaler Zusammenarbeit möglich, weil jedes Land andere Stärken hat. Und wenn man sich zum Beispiel die wirtschaftlichen Auswirkungen anschaut, es ist klar, dass die Grundlagenforschung sich nicht unmittelbar auf die Wirtschaftsleistung des Landes auswirkt, aber über einen Zeitraum von 20, 30 Jahren wird dann der Effekt sichtbar sein.
Der Schaden wird eine ganze Generation betreffen.
Absolut. Und das ist eben die große Sorge von den Leuten, die die Maßnahmen der Regierung kritisieren.
Lieber Leonid, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und das war NZZ Akzent heute mit dem Wissenschaftsredaktor Leonid Leiva-Ariosa. Und falls ihr von Leonid ein bisschen mehr lesen möchtet bei der NZZ, habe ich ein tolles Angebot für euch. Für alle Hörerinnen und Hörer unserer Podcast gibt es jetzt ein Angebot der NZZ. 7 Tage gratis digitaler Zugang zur NZZ. Alle Infos in den Shownotes. Mein Name David Vogel, macht's gut.